Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
International. Am Mikrofon Daniel Voll.
Die Zielsetzungen sind langfristig. Es geht darum, die Erwärmung der Erde gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter auf 2 Grad Celsius zu begrenzen. Dazu müssen die Industriestaaten den Ausstoß von Treibhausgasen, wie zum Beispiel Kohlendioxid, bis 2050 um 80% senken. Und auch Entwicklungsländer müssen sich auf deutlich tiefere Emissionswerte verpflichten. Dass der Klimagipfel in Kopenhagen tatsächlich einen neuen und griffigen Vertrag bringen wird, scheint eher unwahrscheinlich. Denn in den Wochen vor der Konferenz haben wichtige Mitspieler wie die Staatschefs des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsforums und mit ihnen die USA, Japan, Russland und China durchblicken lassen, dass die Verabschiedung eines neuen Klimaprotokolls in Kopenhagen mit klaren Reduktionszielen bis 2020 und 2050 unrealistisch sei. Obwohl die Zeit drängt, wie Wissenschaftler wie der Zürcher Klimaforscher Andreas Fischlin warnen.
Wenn wir in 2050 immer noch hohe Emissionen hätten, die also über 50% sind gegenüber dem, was wir heute haben, dann sind wir verloren, oder? Dann wissen wir, dass dieses 2-Grad-Ziel praktisch nicht mehr erreichbar sein wird.
Als Mitglied im Internationalen Klimabeirat der UNO weiß der Ökologieprofessor von der ETH Zürich, welche Auswirkungen die Erwärmung des Klimas bereits heute in vielen Ländern hat. Zum Beispiel Mosambik. Durch seine Lage im Südosten Afrikas ist es besonders anfällig auf Klimaveränderungen. Seine Küste am Indischen Ozean erstreckt sich über mehr als 2.500 Kilometer, dahinter liegt Flachland, bis zu mehreren 100 Kilometern landeinwärts. Durch Mosambik hindurch fließen zahlreiche große Flüsse in den Indischen Ozean, darunter der Sambesi, der 4. Fluss Afrikas. Neben Wirbelstürmen und Trockenheiten erleben die Menschen in Mosambik immer wieder riesige Überschwemmungen. Die Reportage von DRS Afrika-Korrespondent Rudi Küng.
Mosambik im März 2001. Ausländische Helikopter versorgen die notleidende Bevölkerung entlang des Sambesi mit dem Nötigsten. Riesige Gebiete entlang des Stromes stehen unter Wasser. Die Bewohner haben sich auf Anhöhen gerettet, auch auf den Bahndamm, der dem Flusslauf entlang führt. 1997, als ich noch ein Junge war, gab es Überschwemmungen, sagt Antonio Ignacio in der Ortschaft Kaya. Aber nicht so wie jetzt, das ist einfach zu viel. Es hat seit 1997 mehrere Überschwemmungen gegeben, aber keine war so schlimm wie diese. Die Regenfälle sind jedes Mal intensiver, erklärt ein alter Mann in seiner Muttersprache Sena. Und so ist bei der Überschwemmung jetzt auch die Lage der Leute schlimmer als früher. Der Alte fügt aber auch gleich an, dass er, wie die anderen Leute, wieder an ihre Wohnstätten in der Ebene unten zurückkehren wolle. Unsere Felder sind da unten, da treiben wir Landwirtschaft. Auch alle unsere Häuser sind da. Wenn das Wasser wieder sinkt, werden wir dahin zurückkehren und die Felder bestellen. Wir haben da auch unsere Bananenpalmen, unsere Mango- und Cashewnussbäume. Mosambik im November 2009. In der Ortschaft Kaya, auf einer Anhöhe über dem Sambesi gelegen, drückt die Hitze schon am frühen Morgen. Friedlich fließt der Fluss unter der vor kurzem eingeweihten Straßenbrücke durch und verrät nichts von seiner Macht, wenn er die ganze Gegend viele Kilometer weit unter Wasser setzt. Wo sich 2001 tausende Menschen vor den Fluten gerettet und unter prekären Verhältnissen monatelang ausgeharrt hatten, stehen heute die neuen Gebäude einer Einsatzzentrale des Nationalen Instituts für Katastrophenmanagement. Der regionale Direktor, Dr. Bellem führt durch die Gebäude.
Esta é a sala de reuniões. Numa situação de emergência, a direção geral vem para aqui.
Im Krisenfall sei hier die Einsatzzentrale. Alle Beteiligten seien hier versammelt und mit den anderen Zentren im Land verbunden.
Dann temos vários técnicos de várias especialidades, meteorologia, todos ficam aqui para monitorar a situação.
Im Operationszentrum werde die Lage ständig überwacht, auch die Meteorologie und mit den Fachleuten in Maputo analysiert.
Para os especialistas em Maputo, onde estiverem, mas o comando é aqui, sala de operações. Vamos ver, aqueles são barcos. Neste momento estamos a fazer a manutenção.
Hier draußen sind die Boote. Wir sind gerade daran, sie zu warten. Sie wurden schon eingesetzt, zuletzt bei der Überschwemmung 2007. Alles ist ständig einsatzbereit.
Nesta altura é a altura de vermos se está tudo operacional ou não. Gerador, zero. Se há corte de energia, há uma ligação automática.
Auch ein Stromgenerator ist vorhanden, der sich bei Stromausfall automatisch einschaltet und die Internetverbindung aufrechterhält. Für alle Fälle seien aber auch Satellitentelefone vorhanden, sagt Direktor Bellem vor dem Lagerzelt des Welternährungsprogramms, wo Notrationen gelagert sind. Daneben ein Lagerzelt mit 3000 Feldzelten für je 4 Personen, Wassertanks, Zisternenwagen.
4 Personen, Tanks de água, Tanks móveis, como vê ali, transportar para onde for necessário. De facto, a mudança de clima em Moçambique é uma preocupação para o país, não é?
Die Klimaveränderung in Mosambik erfüllt uns mit Sorge. Es gibt immer häufiger Überschwemmungen. Wir beobachten dies hier und in ähnlichen Zentren anderswo im Land. Die Klimaveränderung ist ein ernstes Problem. Die Notfallvorkehrungen in Kaya sind Teil des nationalen Katastrophenmanagements. Dazu gehören aber weitere Programme, wie ein Mitarbeiter des Direktors erklärt.
Nós sensibilizamos a população a sair das zonas de risco permanentemente. Nós temos programa de reassentamento.
Wir versuchen die Leute zu überzeugen, die Gefahrenzonen zu verlassen und in sicheren Gebieten zu leben. Unser Umsiedlungsprogramm ist ein eigentliches Entwicklungsprogramm. Wir bauen Häuser für die Leute und versuchen, ihre Armut zu mindern. Die Leute leben weiterhin nahe der fruchtbaren Gebiete am Flusslauf, aber in sicheren, höher gelegenen Zonen. Sie fahren damit fort, ihre Felder auf dem fruchtbaren Boden zu bestellen. Dass die Umsiedlung der Bauern kein leichtes Unterfangen ist, deutet schon die Ankündigung des älteren Mannes inmitten der Fluten von 2001 an. Er werde nach der Katastrophe wieder auf seinen Hof zurückkehren. Und so stellen wir auf einer Fahrt dem Sambesi entlang denn auch fest, dass das breite Flussgebiet weiterhin besiedelt ist und bebaut wird. Die Schwierigkeiten bei der Umsiedelung gesteht Direktor Bellem ein. In der ersten Phase war es schwierig, diese Botschaft rüberzubringen. Aber die Leute beginnen sie zu verstehen. Langsam sehen es die Leute ein, denn sie sehen Resultate.
Gradualmente die Population aceita, porque vê o resultado.
Tatsächlich hat es dank dem Überwachungs-, Frühwarn- und Rettungssystem am Sambesi seit 2001, als 600 Leute umkamen, keine Überschwemmungsopfer mehr gegeben.
Nas últimas cheias, nós não tivemos morte de pessoas por causa desse programa, 2007.
Bei den letzten Überschwemmungen gab es dank unserer Programme keine Toten mehr. Die Überschwemmung 2007 war so groß wie 2000 und 2001, aber niemand kam um. Das Frühwarnsystem funktionierte. Positiv beurteilt auch der Wasser- und Landwirtschaftsexperte Rui Brito von der Universität Mondlane in der Hauptstadt Maputo das Katastrophenmanagement.
Ich denke, es ist ein Punkt der Orgulho de Moçambique. Questões complicadas, como são as cheias, que podem ter solução.
Mosambik kann stolz darauf sein. Mit etwas so Kompliziertem wie Überschwemmungen fertig zu werden, ist schon ein Erfolg. Auch im afrikanischen Kontext können wir stolz darauf sein. Allerdings räumt Rui Brito, der Co-Autor einer neuen wissenschaftlichen Untersuchung über die Auswirkungen des Klimawandels in Mosambik, ein, es gebe noch viel zu tun. Nicht nur bei der Bewältigung der Überschwemmungen, sondern auch der Dürren und der Wirbelstürme. All diese Phänomene, so zeige ihre Studie, treten immer häufiger auf. Und längerfristig käme noch ein weiteres hinzu.
Mosambik ist eine Zone mit einer großen Küste, É uma zona baixa, plana, tem grandes deltas.
Mosambik hat eine lange Küste mit ausgedehntem Tiefland, große Flussdeltas. Das sind schwer zu schützende Zonen, in denen sich aber seit langem die Leute niedergelassen und entwickelt haben. Mosambik wird eines der am meisten vom Anstieg des Meeresspiegels betroffenen Länder Afrikas sein. Gegenwärtig aber sind die Küsten vor allem von Erosion und Wirbelstürmen betroffen.
Flucht oder Umsiedlung aus gefährdeten Gebieten. Was die Regierung in Mosambik im großen Stil plant, könnte nach Meinung von ETH-Professor und UNO-Klimaexperte Andreas Fischlin auch für viele andere Regionen zur letzten Lösung werden.
Bei einem ungebremsten Klimawandel werden viele Gebiete auf dieser Erde unbewohnbar werden, in dem Sinne, dass zumindest schon mal die landwirtschaftliche Produktion so schlecht geworden ist, dass sie nicht mehr sich lohnt. Und dann später wird es auch so sein, dass es auch rein schon nur vom Lebensnotwendigsten, wie zum Beispiel dem täglichen Trinkwasser, Probleme geben wird.
Wohin sollen dann die Bauern gehen? Am einen Ort sind die Gebiete überschwemmt, am anderen gibt es große Trockenheit. Wohin sollen die da gehen?
Das ist wirklich eine der großen Befürchtungen, die wir haben. Wir haben insbesondere im letzten IPCC-Bericht diesbezüglich auch versucht, Abschätzungen zu machen, wie viele Millionen betroffen sein könnten von den verschiedenen Effekten, die der Klimawandel ausüben kann. Und da kommt man auf Millionen bis hin sogar Milliarden von Menschen, die dann irgendwo auf der Flucht sind als Klimaflüchtlinge, die Mühe haben, ein Auskommen zu finden, weil selbst in den Gebieten, wo sie vielleicht hingehen möchten, haben die schon dort wohnen auch Probleme, vielleicht andere Probleme. Eben, das kann durchaus sein, dass die einen mit Überschwemmungen zu kämpfen haben und die anderen eben mit Trockenheit, mit Dürren. Dass das glimpflich ablaufen wird, ist undenkbar und man befürchtet, dass es eben dann auch zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommen könnte bei diesen Völkerwanderungen.
Am Strand, da steigt das Wasser, in anderen Gebieten trocknet es aus, das heißt, das Wetter tendiert zu den Extremen, zur Trockenheit und zur Überschwemmung.
Also es ist kompliziert. Es ist richtig, dass der Klimawandel dazu führt, dass zum Beispiel der Meeresspiegelanstieg stattfinden wird und dabei eben küstennahe Gebiete, die sehr tief liegen, überschwemmen kann. Das ist mal das eine. Zum Beispiel Bangladesch ist so ein Problem, aber auch sehr viele der großen Millionenstädte sind betroffen. Shanghai, oder Sie können auch das Zentrum von London nehmen, New York, Florida. Es gibt viele Gebiete, wo diese Probleme eben da sind und wo man nicht weiß, was dann mit der städtischen Bevölkerung passieren wird. Zum Zweiten ist es aber auch so, dass im nördlichen Breitengraden der Erde die Niederschläge zunehmen werden. Das hat zum Teil Vorteile, indem Fruchtbarkeit sich etwas steigern lässt. Das ist auch bei uns vermutlich der Fall, dass wir in den nächsten 20 bis vielleicht 30 Jahren die Möglichkeit hätten, dass die Landwirtschaft, wenn wir entsprechend bewässern, sogar profitieren kann vom Klimawandel, während gleichzeitig in den Entwicklungsländern heute schon die Produktivität in der Landwirtschaft abnimmt aufgrund des Klimawandels. Und bei uns wird das dann erst später umschlagen, als etwa Mitte Jahrhundert, dass dann auch bei uns die landwirtschaftliche Produktivität zu sinken beginnt, währenddem sie dann in den Entwicklungsländern noch weit mehr gesunken ist. Diese Muster, die es da gibt auf der Erde, die eben auch auf den Kontinenten unabhängig vom Meeresspiegelanstieg durch die Veränderung der Niederschlagsverhältnisse sich abzeichnen, diese haben ganz andere Effekte eben als der Meeresspiegelanstieg. Aber beide führen dazu, dass Klimaflüchtlinge entstehen aus eben verschiedenen Gründen und dass das zum Beispiel auch die Schweiz dann indirekt sehr stark betreffen könnte, weil wir in einer privilegierten Lage sind. Aber die Leute werden vor unseren Grenzen nicht Halt machen, sondern werden versuchen, bei uns Zuflucht zu finden.
Das heißt, die Migration wird stark zunehmen. Eine der Überlebensstrategien in Meeresnähe ist ja, dass man versucht, Polder zu bauen. Können solche Polder überhaupt genügen, wenn die Erwärmung nicht nur bei 2-3 Grad bleibt, sondern wenn sie bis zu 10-12 Grad beträgt?
Also wir hoffen, dass wir keineswegs in eine solche Hölle gehen werden. Also dieses Hothouse, wie man das im Englischen nennt, eben diese völlige tropischen Verhältnisse überall, wo wir heute noch fruchtbare Gebiete haben. Das wäre grässlich, wenn in der Schweiz nur noch Wüsten wären und Kakteen höchstens noch wachsen würden. Da könnten wir auch alle ausziehen. Aber es ist immer noch so, dass beim ungebremsten Klimawandel die 4 bis 6 Grad, die denkbar sind, bis Ende dieses Jahrhunderts und dann für das nächste Jahrhundert erst recht, dass die schon schlimm genug sind.
Beim solchen Höllenszenario, wie Sie es nennen, da würden auch Polder nichts mehr nützen, weil es auch im Inland, in der Schweiz zum Beispiel, zu einer Wüstenregion käme.
Ja, die Leute möchten überall an die Pole ziehen, weil sie nur noch dort ein normales Leben führen können. Und eine solche Welt wäre nicht mehr in der Lage, vielleicht viel mehr als 1 Milliarde Menschen noch zu ernähren. Und das wäre eine katastrophale Situation. Also ich hoffe schwer, dass wir es nicht so weit kommen lassen, dass irgend so etwas passieren würde.
Es scheint ja, dass eigentlich dort, wo die schärfsten Konsequenzen anfallen, zumindest im Moment im armen Süden, da gibt es eigentlich am wenigsten Geld, um Maßnahmen zu treffen. Was heißt das eigentlich für die Entwicklungsperspektive in den südlichen Ländern?
Die Entwicklungsperspektive in den Entwicklungsländern, die sehen nicht sehr gut aus, weil sehr viel von ihrer Entwicklungsmöglichkeit muss dann auch aufgewendet werden, um sich zu schützen oder die negativen Folgen des Klimawandels abzufedern. Und das braucht häufig große Anstrengungen. Also beispielsweise in der Landwirtschaft, wenn sie beim bisherigen Klima noch relativ gut ihr Gemüse oder auch ihre Getreide anbauen konnten, dann kann es durchaus sein, dass das dann beim geänderten Klima eben verlangen würde, dass sie bewässern können. Dazu brauchen sie dann eben entsprechende Anlagen, also beispielsweise, dass mal eine Wasserleitung überhaupt in das Gebiet kommt oder einen Kanal. Und dann brauchen sie vielleicht auch entsprechende Apparate, damit sie auch wirklich bewässern können. Und das bedeutet, dass dann das Geld vielleicht fehlt, weil man dieses Geld lieber in die Entwicklung gesteckt hätte, als dass man nur Reparaturen macht. Zum Beispiel Bangladesch, da habe ich schon von Fachleuten aus dem Land gehört, dass sie sagen, dass die nächsten 30 Jahre des ganzen Bruttosozialproduktes eigentlich nur zum Abfedern der schlimmsten Konsequenzen des Klimawandels aufzuwenden sind und dass dann eigentlich gar nichts mehr übrig bleibt für irgendwelche Entwicklung.
Beim Klimagipfel wird es darum nicht nur um die Reduktion von Treibhausgasen gehen, sondern auch um Geld. Die reichen Industriestaaten im Norden sollen die armen Länder im Süden für die gravierenden Folgen des Klimawandels entschädigen. Über einen Klimarappen zum Beispiel, wie dies die Schweiz vorschlägt, oder über einen Handel mit Emissionsrechten, wie dies etwa Norwegen möchte. Dabei kaufen Industrieländer den Entwicklungsländern das Recht ab, Luft zu verschmutzen und entschädigen den Süden, der sich mit diesem Geld Entwicklungsprojekte finanzieren könnte. Norwegen will sich an der Konferenz in Kopenhagen als eine der treibenden Kräfte profilieren, obwohl die eigene Klimapolitik durchaus widersprüchlich ist. Der Bericht von DRS Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
Seit 2 Jahren bezieht Norwegen seine Rohstoffe nicht nur aus der Nordsee, sondern neu auch von Europas Nordrand, beim Nordkap. Dort wird aus der Tiefe der Barentssee Naturgas gepumpt, in einer gigantischen Industrieanlage außerhalb der nördlichsten Stadt der Welt, Hammerfest, und in Flüssiggas umgewandelt, das von dort per Tanker weltweit vertrieben wird. Snøhvit, Schneewittchen heißt das größte Industrieprojekt Norwegens, das noch aus dem vor kurzem ganz vom Fischfang abhängigen und vergleichsweise armen Norden Norwegens ein wohlhabendes Zukunftsland gemacht hat, wie die junge Ölingenieurin Christine Olufsson erklärt.
Aber ich war sehr glad, als ich fick Lærlingplass. Det var jo egentlig helt ubeskrivelig, for det var jo det jeg ønsket meg.
Mit Schneewittchen haben wir den Anschluss an die Welt geschafft. Für mich ging mit dem Job beim staatlichen Energiekonzern Statoil ein Traum in Erfüllung, sagt Christine Olufsen, die in Hammerfest, 800 Kilometer nördlich des Polarkreises, geboren und aufgewachsen ist. Der Wohlstand, der mit dem jüngsten norwegischen Öl- und Gasausbauprojekt in den höchsten Norden des Landes gekommen ist, hat aber auch eine Schattenseite. Und darauf hatte schon im Vorfeld des politischen Entscheides über diesen Ausbau die Umweltbewegung hingewiesen.
Ich glaube, die trengen eine Form von Antabus mot den Petrolismen sein.
Schneewittchen wird unser Problem als bedeutender Klimaverschmutzer vervielfachen. Und das wissen die verantwortlichen Politiker ganz genau, sagte der Chef der Umweltbewegung Bellona, Friedrich Heuge, und forderte deshalb schon 2002 die damals bürgerliche Regierung des Landes auf, allfällige zusätzliche Emissionen andersweitig zu kompensieren. Doch davon wollte der damalige sozialdemokratische Bürgermeister in Hammerfest, Alf Johansen, nichts wissen.
In der Gemeinde so ist es ja liksom ein Lettes, dass es auf eine Art, nun hat Stortinget gesagt sitt und nun sind wir über in eine neue und spannende Phase. So, das war gut zu kommen so lange.
Laut Statoil wird die Flüssiggasanlage überhaupt keine zusätzlichen Emissionen abgeben. Und dieses Versprechen reicht uns. Viel wichtiger sind nun die Arbeitsplätze, betonte der Bürgermeister von Hammerfest im Jahre 2004. Heute wissen die gut 10'000 Einwohnerinnen und Einwohner der nördlichsten Stadt der Welt, was vom Versprechen des staatlichen Öl- und Gasunternehmens zu halten war. Nämlich nichts. In den ersten beiden Betriebsjahren hat die Fabrik auf der vorgelagerten Melkoya-Insel fast 5 Millionen Tonnen CO2 an die Atmosphäre abgegeben und die Luftqualität im einst so sauberen Hammerfest massiv verschlechtert. Fischerin Eva-Lisa Robertsen ist enttäuscht.
Wir tun aber packen alles und so setzen wir das ein Jahr. Das ist ja Platz von dem vorigen. So läuft's nicht.
Wir bezahlen einen sehr hohen Preis für dieses Industrieprojekt, sagt Eva-Lisa Robertsen, die zusammen mit ihrem Mann am Kai von Hammerfest eine kleine Fischfilettierungsfabrik betreibt. Das Schneewittchenprojekt macht deutlich, wie schwierig es den Norwegerinnen und Norwegern im geldreichen Öl- und Gaszeitalter fällt, die eigenen Ansprüche auf saubere Luft und wenig Emissionen einzulösen. Für die seit 5 Jahren regierende rot-grüne Regierung unter dem Vorsitz des Sozialdemokraten Jens Stoltenberg gibt es nur eine Lösung.
Ja, ich meine, dass Norge må være villig til å gå utover de 30% vi har sagt vi skal kutte med innen 2020, dersom det kan bidra til at vi får på plass en avtale om utslipp i verdens klimagassutslipp.
Wir wollen in der Klimafrage vorausgehen und unsere Emissionen noch mehr zurückfahren als bislang versprochen, erklärte der norwegische Ministerpräsident wenige Tage vor dem Kopenhagener Gipfel im Storting, dem norwegischen Parlament. Nach der Wiederwahl im letzten September hat Jens Stoltenberg angekündigt, künftig Milliarden von Franken in die Neutralisierung der CO2-Emissionen im eigenen Land zu investieren. Statt mit der umstrittenen Waljagd soll künftig mit der bedeutend populäreren Kohlendioxidjagd für Schlagzeilen gesorgt werden. Erste Versuche dazu sind auf den zu Norwegen gehörenden Spitsbergeninseln bereits erfolgreich durchgeführt worden, berichtet der Geologe Alvar Bråten.
Nøye på sanden, så ser du på overflaten at den litt ru, og det et tegn på at det hulrommet mellom sandkornene. Og det hulrommet ønsker vi å fylle med CO2.
Uns ist es gelungen, eine mit CO2 angereicherte Flüssigkeit in eine Sandschicht 1000 Meter unter der Erde einzuspritzen, sagt Bråten, der als Professor an der Universität von Spitzbergen in Longyearbyen das Pilotprojekt leitet. Was auf der Insel in der Arktis gelungen ist, will die norwegische Industrie nun dort einsetzen, wo sie gegenwärtig am meisten CO2 freisetzt, in den grossen Erdölraffinerien im Westen Norwegens, in Mongstad bei Bergen. In der gigantischen Anlage von Mongstad werden täglich über 1 Million Tonnen Rohöl verarbeitet. Dazu kommt ein neues Gaskraftwerk, das hier vor wenigen Monaten in Betrieb genommen worden ist und ebenfalls massiv CO2 freisetzt. Gut 2 Milliarden Franken will die norwegische Regierung nun allein im kommenden Jahr einsetzen, um mit dem Bau einer CO2-Auffanganlage zu beginnen, dank derer künftig jährlich 1,2 Millionen Tonnen CO2 eingefangen und in die vorbereiteten Meeresgrundreservoirs unweit der Küste gepumpt werden zu können. Die Technik, so ist Professor Alvar Bråten in Longyearbyen überzeugt, ist reif für diesen Schritt.
Immer wir haben fått en litt positive resultater nå, så har vi god tro på at vi har et deponi, at vi skal finne et deponi.
Ja, ich bin optimistisch. Kommt hinzu, dass wir diese neue Form der CO2-Bekämpfung wirklich benötigen. Denn in der ganzen Welt wird noch immer sehr viel Strom mit fossilen Energieträgern produziert, sagt Bråten. Norwegen hat die Möglichkeit, viel Geld in die Entwicklung einer Umwelttechnik zu investieren, mit der weltweit einiges erreicht werden könnte. Nur die norwegische Politik neigt dazu, sich gerade in Umweltfragen immer wieder selbst ein Bein zu stellen. Jüngstes Beispiel, mit dem die norwegische Regierung kurz vor dem Klimagipfel in Kopenhagen für Schlagzeilen gesorgt hat, eine neue Biodieselanlage in Fredrikstad im Süden des Landes mit einer Kapazität von 100.000 Tonnen Biodiesel pro Jahr. Hier wird seit ein paar Monaten jener Treibstoff produziert, der gewöhnliches Diesel mit Biotreibstoff aus Rapsöl vermischt. Doch kurz nach der feierlichen Eröffnung der Anlage müssen nun sämtliche Angestellten entlassen werden, wie der Chef der Anlage, Jon Dues, berichtet.
Vi konstaterer at vi har kommet i en helt uholdbar forretningsmessig situasjon, slik at dersom Stortinget vedtar regjeringens forslag om biodieselavgift.
Die rot-grüne Regierung hat die Voraussetzungen für unsere Produktion völlig überraschend geändert und die Einführung einer speziellen Biodieselsteuer beschlossen, sagt Dues und kritisiert Ministerpräsident Jens Stoltenberg dafür, sich einerseits als grosser Klimaschützer zu präsentieren. Andererseits aber stets konventionelle Lösungen anzustreben, sobald es darum gehe, Geld zu verdienen. Denn Norwegen steckt in einem Dilemma. Das Land schätzt seine schöne Natur und Umwelt und möchte diese auch schützen. Doch das Geld kommt aus einer Quelle, der Öl- und Gasindustrie, die die Erderwärmung beschleunigt. Die norwegische Lösung heißt, das Geld aus dem Ölgeschäft in die Verminderung der schädlichen Folgen dieser Industrie zu investieren. Kein leichter Balanceakt.
Wobei sich Norwegen für den UNO-Klimaexperten Andreas Fischlin in der Klimapolitik deutlich stärker profiliert als andere Industriestaaten.
Norwegen macht diesen Balanceakt, aber ich denke, Norwegen macht diesen Balanceakt auch sehr gut, weil sie gerade jetzt, wo sie wirtschaftlich eben noch in der Lage sind, nicht zuletzt dank ihrem Erdöl, dass sie sich auch sagen, wir haben eine gewisse Verantwortung durch das, dass wir das tun, eine Verantwortung, dass wir helfen, dass wir in Richtung auf eine bessere Welt hingehen.
Wenn ich die Klagen über zunehmende Überschwemmungen, über zunehmende Dürren höre, frage ich mich, können wir überhaupt so lange warten bis 2020, 2030?
Also das heißt noch lange nicht, dass kein Klimawandel stattfindet. Das heißt einfach nur, dass wir den drastischen Klimawandel, der oberhalb einer Erwärmung von 2 Grad vermutet und befürchtet wird, abwenden können. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir keinen Klimawandel haben, weil 2 Grad Erwärmung ist sehr viel. Das ist für die Schweiz vielleicht 4 Grad. Selbst eine geringfügige weitere Klimaänderung wird nochmals die Hälfte der jetzigen Gletscher ganz sicherlich zum Verschwinden bringen. Und das heißt, dass die Schweiz wird anders aussehen. Selbst wenn wir den Klimawandel versuchen, so stark wie möglich abzubremsen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.